Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute mit dem großartigen, unglaublichen, seriösen sollte ich ja nicht mehr sagen, sondern der, was war jetzt nochmal seriös war?
Ernsthaft.
Ach, der Ernsthafte, Mario Stapel. Serious. Jetzt haben wir es wieder kaputt gemacht.
Hast du kaputt gemacht.
Ja, willkommen zurück im Podcast.
Ja, moin.
Ja, ist ja schon fast so 4 Wochen Rhythmus, ne? Immer mal ein Podcast mit dir. Liegt wahrscheinlich daran, weil wir alle 4 Wochen ein Seminar mit dir hier haben in Köln.
Das könnte fast daran liegen, ja.
Auf jeden Fall. Und ich immer denke, boah, deine geballte Kompetenz möchte ich gerne hier haben. Ja, da lacht er.
Ja, ich hätte auch gerne meine Kompetenz.
Ach, mal diese künstlerische Bescheidenheit. Ja, ja. Willkommen zurück. Jan ist wieder fleißig, ne? Der hat wieder kein Zick, der arme Kerl. Wenn du das hörst, lieber Jan, liebe Grüße. Und
Was hat er?
Der ist fleißig.
Fleißig?
Ja, der arbeitet.
Der ist doch gar nicht hier.
Ja, der hat auf der Arbeit gearbeitet.
Ach so.
Also auf seinem Hauptjob. Ja.
Samstags. Was macht denn der?
Das möchte ich jetzt hier nicht sagen, das soll er selber erzählen.
Ach so, okay.
Also Hashtag noch sexuell, ja, aber ist alles gut. Ist auch seriös, alles gut. Aber ich weiß nicht, ob er das erzählen möchte, so.
Okay.
Ja, weil nicht, dass er nachher gestalkt wird oder so. Mhm. Ja, okay. Ja, wir haben heute ein fantastisches Thema, aber bevor wir jetzt mit dem Thema eigentlich anfangen, was mich mal interessieren würde, warst du eigentlich schon mal in Thailand, in so einem Thai-Box-Camp oder sowas? Hast du das auch schon mal gemacht? Weil
ja,
du warst
ja
eine ganze Zeit, warst du ja in Amerika, ne? Über 4, 5 Jahre und hast da ja bei Matt, heißt er jetzt Hughes oder
Hughes?
Hughes, genau. Ja, habe ich richtig geübt die ganze Woche über. Bei dem hat's ja letztendlich auch sehr viel Ringen, MMA, aber hast du auch schon mal so einen typischen Thai-Box-Gym irgendwo, was weiß ich, warst du schon mal da beim Pang Tao oder Bang Tao oder im Tiger Muay Thai-Gym?
Ah, das gab's damals noch nicht, ich war da.
Ach stimmt, das ist ja 17 Jahre, ja stimmt, ja okay.
Ich war da, glaube ich, 1996 oder sowas.
Ach du meine Güte. Okay. 1996. Ja. Ey. Geiles Lied, ne? 1996.
1996, meine Freundin ist weg und freut sich in der Südsee.
Ja, mit dem Stapel, ja. Genau.
Nee, leider nicht, mein Budget war zu klein für die Scheiße.
Was vor, du Geld für dich hattest. Ja, aber wie war das denn 96 da in Thailand? Weil heutzutage ist das ja krass durchorganisiert, ne? Das ist ja wirklich so.
Damals gar nicht. Wir sind da hingefahren, wir haben uns nicht mal ein Hotel gebucht von hier aus. Das war ganz witzig mit einem Kumpel damals ins Reisebüro, dann wollten die uns natürlich so einen Rundtrip verkaufen. Wir so, nee, nur Bangkok. Ich so, okay, damit Hotel, nee, nur Bangkok-Flug. Da meinten die schon so, ich so, nee, wir wollen nur Thai-Boxen machen. Die so, ja, genau. Wir haben uns für den letzten 6 Touristen gehalten. Ne? Aber ja, letztendlich waren wir da. Ich habe auch nicht viel mehr gesehen. Also ich bin nicht dieser typische Tourist, der sich alles mögliche anguckt. Ich bin halt da, trainiere, mach mein Ding und fertig.
Und warst du in Bangkok dann in den Gyms da? Genau. Ja. Okay. Ja, weil habe ich auch wieder eine Doku gesehen und das ist ja mittlerweile krass geworden, ne? So auf Phuket oder Koh Samui, war da in diesen ganzen Gyms und so. Oder
ja, habe mich auch letztens im Gym mit Leuten drüber unterhalten, wie das jetzt wahrscheinlich in Rio ist, weil das letzte Mal war ich in Rio de Janeiro, das war glaube ich 2004 oder 2003. Und das war ja damals noch super rough, als Deutscher dahin zu kommen oder als Weißer dahin zu kommen. Ne? Die haben einen, wie gesagt, am Anfang fand ich das witzig, weil ich dachte, es wäre lustig, dass sie mich Gringo nennen. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es eigentlich genauso ist, als ob jetzt ein Schwarzer aus Afrika oder Amerika zu mir kommt und ich nenne ihn halt.
Ja, das N-Wort. Ja, okay.
Nenne ihn halt mit vollster Leidenschaft N-Wort. Ne?
Ja.
Also da habe ich gemerkt, oh fuck, das ist gar nicht witzig gemeint, sondern die hassen
genauso
mich hier wirklich.
Genauso wie Farang. In Thailand so ein bisschen, oder?
Ist das aber ich glaube, das Verlangen, das sagen die ja manchmal, obwohl damals war es, glaube ich, auch nicht so witzig gemeint, wie es vielleicht heute gemeint ist. Ne?
Ja.
Aber ja, auf jeden Fall würde ich gerne mal wissen, wie das zum Beispiel auch heute in Rio ist, weil damals habe ich echt ich habe in Rio, glaube ich, nur einmal getappt und das war gegen so einen anderen Weltmeister-Dude, Kiki. Ansonsten habe ich gelernt, meine Arme kurz zu halten und bloß niemandem meinen Arm zu geben, weil ich wusste, die brechen mir das Scheißding, wenn ich.
Hattest du da noch bunte Hüften oder warst du da auch schon schwarz? 96? 96 war Thailand.
Nee, das war Thailand.
Wann warst du?
In Rio war ich als schwarz und als Braungurt.
Ah, okay. Ja. Wie ist das eigentlich? Ich hätte mich mit Jan jetzt noch drüber unterhalten. In Thailand ist das jetzt gerade halt so, vor allem in diesen ganzen Thai-Box-Gyms, weil die ja jetzt auch alle MMA und Grappling anbieten, ne? Ist ja natürlich so ein Lauf der Zeit. Mhm. dass da momentan so extrem hier Mattenpilz rund geht, aber so richtig krass. Und hatten Jan und ich noch die Theorie, ja gut, da ist es ja auch noch so feucht und so warm, da freuen sich natürlich die ganzen kleinen Bakterien. Wie war das denn damals schon in Rio? Ich meine, das ist da auch warm und feucht, ne? Wir haben die das gut hinbekommen?
Also oder? In Rio hatte ich keine Erfahrung mit Ringerpilz gemacht. Doch, klar, hatte ich im Gesicht sogar.
Sogar im Gesicht?
ja.
Ach du meine Güte, ja. Okay.
Doch, klar, gab es da Mattenpilz.
Okay.
Ja, bin ich noch, ich weiß noch, hier war das, ja. Sieht man jetzt nicht, aber hier.
Ja, deswegen hat es im Bart wachsen lassen.
Ganz genau, weil er ist immer noch da. Über die hat sich einfach durchgefressen.
Das ist du gar denkst, kein Bart, das genau, ist der Pilz. Genau. Sind diese Pflaumenhaare genau, vom Pilz. Genau,
die Pflaumenhaare. Ich habe die halt nur braun gefärbt, damit das besser aussieht.
Okay, alles klar. Ja, dann, also wie gesagt, hohe Luftfeuchtigkeit und Bakterien ist halt ja, keine hohe, geile Kombination. Hohe
Luftfeuchtigkeit,
ne?
Bakterien und niedrige Hygienestandards machen halt
alles kaputt, ja. Ja, okay. Gut, dann haben Jan und ich schon mal wieder recht gehabt. Super, dann kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Wir haben uns mal überlegt, da mal drüber zu reden, wie man es eigentlich schafft, Menschen, die gar keine Gewalterfahrung haben, auch gar keine Kampfsporterfahrung, wie man die eigentlich dazu bekommt, dass sie...
Hört man das, wenn ich trinke?
Weiß nicht. Ja, das hat man jetzt gehört. Könntest du...
Ich hasse das ja, wenn jemand schmatzt, ne? Ich habe so einen Typ, so einen Kollegen beim ja. Bund, ne? Der ist gerade auf, der hat gerade seine Ernährung umgestellt und ist komplett auf
gesund oder
was? Ja, gesund, klar, aber je nachdem, was man so gesund nennt, ne? Der frisst halt nur Fleisch und Fett.
Paleo.
Paleo, genau. Und der guckt sich die ganze Zeit Essensvideos an von irgendeinem fetten Japaner oder Chinesen, der die ganze Zeit die geilsten Sachen frisst. Und ich kann das nicht hören, ne? Weil der da, jetzt will ich mal ein paar Leute da draußen triggern, die so sind wie ich.
Okay. Jetzt hat er sich verschluckt. Okay. Ja.
Da. So eine Scheiße.
Null Awareness.
Okay.
Zu blöd, ein Glas Wasser zu trinken. Ja. Jedes wieder.
Ja.
Okay. Also, wir wollten uns heute mal mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. Wie bekomme ich eine Person, die absolut nicht, die komplett gewaltfrei ist, sei es in Bezug auf Kampfsport, sei es in Bezug auf Straße, ja, wie bekomme ich die im Training dazu, dass die ja, ihre Ängste überwindet, ja, diese Ängste nicht noch verstärkt werden und dass man diese Person letztendlich wehrhaft macht. Wir reden jetzt nicht von einem Soldatenkontext. Du kannst natürlich gerne Parallelen dazu ziehen, ja, aber das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ne? Wenn jetzt, sagen wir mal, Lieschen Müller, Max Mustermann, von mir aus nehmen wir auch gerne Menschen, die vielleicht auch vielleicht sogar noch einen Ticken im sportlichen Kontext ambitionierter sind, ja, wobei das schon wieder schwierig wird, weil wenn die ein bisschen ambitionierter sind, dann nehmen die wahrscheinlich auch in Kauf, mal sich eine zu fangen etc. Und das ist ja auch schon eine der Hauptblockaden, die dann Lieschen Müller und Max Mustermann haben, die wir jetzt gerade besprechen wollen. Wie kriegen wir das hin, dass die Spaß an der Sache bekommen, ja, dass die wehrhaft werden?
Puh, ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Meiner Meinung nach, was auf jeden Fall gegeben sein muss, ist, dass diese Person es auf jeden Fall will. Also sie muss was ändern wollen. Sie muss sagen, okay, ich möchte in der Lage sein, mich zu verteidigen oder zu kämpfen oder was auch immer. Wenn das nicht gegeben ist, dann wird sie nicht die Strapazen in Kauf nehmen, die dazu notwendig sind. Ja, weil es ist ja nicht so, dass ich, das ist ja das, was viele Menschen immer denken, ich mache ein SV-Kurs und danach kann ich mich verteidigen. Wissen wir hoffentlich beide, dass es nicht so ist, sondern damit ich mich verteidigen kann, muss ich eben kämpfen lernen. Um kämpfen zu lernen, muss ich eben kämpfen lernen. Und da ist halt, gehört alles dazu. Das heißt, ich muss irgendwann spätestens anfangen, im Gym oder im Dojo oder in der Sportschule meiner Wahl Sparring zu machen. Und also im Jiu-Jitsu gehen wir immer hin und am Anfang lasse ich die Leute keinen Sparring machen, beziehungsweise sie lernen erstmal von oben überhaupt zu kontrollieren. Ja, das heißt, wenn du jetzt ganz neu in meiner Schule bist, du hast noch nie was mit Jiu-Jitsu zu tun gehabt, gebe ich am meisten fortgeschrittenen Schüler, der weiß, wie er mit dir umzugehen hat. Er geht runter in die Guard, du gehst hoch in die Postura, also hoch in die Guard. Und deine Aufgabe ist einfach nur, ihn da unten zu halten. Nicht zu passieren, nicht zu submitten, nicht irgendwas, sondern einfach nur da oben zu bleiben. Und das ist deine erste Sparringserfahrung. Und der andere, der untere, der Fortgeschrittene, wird probieren, dich zu sweepen oder aufzustehen. Dann würde dir sagen, was du falsch gemacht hast. Und so geht es dann Step by Step weiter. Ja, es ist eine sehr leichte Art, Selbstvertrauen aufzubauen. Ja, aber man muss eben wollen, wenn du natürlich von Anfang an sagst, boah, nee, ich will überhaupt nichts mit diesem Sparring zu tun haben. Und mir als Trainer und dem Trainingspartner nicht vertraust, dass er jetzt dich nicht einfach ein Stück reißt, wirst du es wahrscheinlich niemals schaffen. Das ist ja auch das Problem, sagt man ja im Jiu-Jitsu, es ist, viele Leute hören auf vor dem Blaugurt, weil sie eben nicht anständig an diesen Blaugurt rangeführt werden. Also Blaugurt ist so der, ab da kann ich eigentlich erst kämpfen. Oder lerne ich erst das Kämpfen wirklich. Weil sie einfach viel zu früh auf die Matte geschickt werden und es wird viel zu früh gesagt, hey, kämpf mal. Wie denn? Und dann werden sie einfach von irgendwelchen Blaugurten oder Fortschritten auseinandergerobbt und sowas. Dazu hat natürlich keiner Bock. Man muss eben, nicht keiner. Also ich hatte dazu Bock. Hm. Ja, aber ich bin da wahrscheinlich auf die Ausnahme und ich hatte ja schon, als ich mit Jiu-Jitsu angefangen habe, war ich ja schon mehr oder weniger erwachsen. Ja, das heißt, ich habe ja schon meine Kampfsport-Erfahrung hinter mir gehabt und das war einfach nur eine nächste Sache, die ich gemacht habe. Ne? Ich hatte auch schon Kampferfahrung, von daher war es für mich vollkommen okay, nicht zu wissen, wann ich Blaugurt werde und nicht zu wissen, wie man kämpft, also wie man am Boden kämpft, um trotzdem zu kämpfen. Aber das ist natürlich nichts für Lieschen Müller und Max Mustermann. Mhm. Im Crazy Jiu-Jitsu ist es so, dass die da rangeführt werden, was wir heute auch hatten mit Fight-Simulations-Drills. Ne? Man lässt sie erstmal arbeiten in einem, wie soll ich das sagen, in einem abgesprochenen Rahmen und es ist kein wirkliches Sparring, aber es ist trotzdem ein freien Arbeiten in einem Drill und so lernen sie Step by Step die Hemmschwelle die Hemmschwelle zu verlieren, kann man das so sagen, um später wirklich Sparring zu machen. Ne? Oder um auch die Trainingspartner lernen natürlich auch sofort, es geht nicht darum, dass ich im Sparring gewinne, sondern wenn ich mit dir trainiere und du bist der Jüngere, also der nicht so erfahrenere, dann bringt es mir gar nichts, gegen dich zu gewinnen. Sondern es geht eigentlich darum, dass du maximal in dieser Runde mit mir maximalen Fortschritt oder maximalen Gewinn aus dieser Runde nimmst. So, und da, wenn ich dich einfach nur tappe, habe ich nichts davon, du hast nichts davon. Wenn ich aber weiß, ich führe dich jetzt da durch und ich bin wieder im Spot beim Krafttraining und ich lasse dich immer auf deinen 100% arbeiten und wenn das heißt, dass ich nur 20% gebe, dann ist das halt so. Und so führe ich dich Step by Step ans Kämpfen ran, beziehungsweise ans Sparring machen ran und ja, ich denke, der Rest ergibt sich dann, dass man sagt, oh, vielleicht probiere ich jetzt sogar mal einen Wettkampf aus. Und, also bei mir war das irgendwann so, damals habe ich in Holland Thai-Boxen trainiert sehr viel. Und da kam ein Aha-Effekt irgendwann. Ich hing da und habe mir gesagt, oh, okay, ich mache hier Sparring gegen Welt- und Europameister und ich habe Kämpfe mit anderen Thai-Box-Profis hinter mir. So, was will der Idiot auf der Straße überhaupt von mir? Ja. Und letztendlich ist es ja auch so, für mich, Leute sagen immer, dass der Straßenkampf so das Höchste, das Krasseste für mich, ist das super langweilig.
Also. Ja, ist ja wie Gordon Ryan, hab ich ja eben schon auf der Matte gesagt, ja. Ne, gesagt hat, gegen jemanden zu kämpfen, der absolut keine Ahnung von Kämpfen hat, ist wie mit einem, keine Ahnung, einem dreijährigen Neffen zu rangeln. Also ja, es ist eigentlich...
Sagen wir Neunjährigen, aber...
Ja.
Ja. Ja. Also das macht echt, wenn ich ihn nicht demütigen will, weil er mich so in Rage gebracht hat, dass ich den wirklich demütigen und verdrehen möchte und anspucken oder sowas, dann ist es super langweilig, weil dann verpackst du und dann ist gut. Ne? Aber,
die Trainingsatmosphäre grundsätzlich, wie soll die gestaltet sein? Wie bist du der Meinung? Da gibt es ja auch so Leute, dass man da so, vor allem im Selbstverteidigungsbereich, da immer so eine pseudo-militärische Härte reinbringt. Und ich meine, du bist ja selber Soldat, aber ich finde irgendwie, also ich persönlich, jetzt bevor, ich finde es immer ein bisschen schwierig, weißt du, Lieschen Müller, Max Mustermann, für die ist halt auf der einen Seite auch Freizeit, ja. Und die kommen 1-2 Stunden oder vielleicht auch manchmal 4 Stunden in der Woche bei einem vorbei, wollen halt kämpfen lernen, aber ich finde halt diesen Zeitraum so kurz und dann auch dieses jetzt da denen dann eine schlechte Atmosphäre zu bringen, ja. Das heißt nicht, dass man die ganze Zeit mit denen Dutzi-Wutzi macht, ja, um Gottes Willen. Aber wie ist so die Stimmung bei dir im Training? Also ich meine jetzt hier auf den Seminaren, ist ja auch mal locker, du machst auch mal ein bisschen dein Späßchen.
Genau,
es ist
genau wie hier, also super entspannt. Also wir sind super locker miteinander, wir haben natürlich unsere Regeln, wir auch.
Ja, ja klar.
Steig deine scheiß Füße nicht in mein Gesicht. Trink nichts, wenn nicht die Trinkpause ist. Wir haben kleine Regeln und wenn man die bricht, dann wird es auch dementsprechend mal lauter oder man macht ein paar Liegestütze etc. Aber es ist nicht diese Pseudo-Härte, ganz im Gegenteil. Ja, wir wollen ja auch den, will ich meinen Spaß haben auf der Matte, die Leute sollen ihren Spaß haben auf der Matte, sie sollen zwar kämpfen lernen, aber das soll ja auch trotzdem Spaß machen. Und ja, selbst dieses Pseudo-Militärische, wir in meiner Einheit lachen immer diese ganzen anderen, na, darf ich das so sagen, wir schmunzeln immer über irgendwelche Nicht-Infanteristen, die super militärisch sein wollen. Ja? Da sagt man immer, die können nichts außer Anzug. Ja, weil bei uns ist es super locker. Ja, keiner nimmt sich zu ernst. Wir machen uns, ja, sind fast alle per Du. Und dann siehst du so andere Typen, bei denen es quasi um nichts geht, denen ihre Aufgabe ist es, Sachen von A nach B zu fahren. Bei denen ist es auf einmal dieses harte Militärische. Ja, ist in keiner Kampftruppe angebracht. Ja, jeder weiß natürlich seine linke und rechte Grenze. Ja, und ja, die Vorgesetzten sind natürlich auch dazu da, um diese einzuhalten. Oder sorgen dafür, dass wir die einhalten. Aber ja, wir kennen die, wir wissen, was passiert, wenn wir über diese Grenze hinausgehen. Und deswegen hält man sich eigentlich an die linke und rechte Grenze. Und genauso soll es im Gym sein. Jeder ist eine lockere Atmosphäre, ist eine freundschaftliche Atmosphäre. Allerdings muss man eben auch wissen, okay, ich komme eben nicht zu spät und ja, ich trinke nur, wenn es Trinkpausen sind. Es sei denn, mir geht es natürlich schlecht, dann kann sich jederzeit jeder rausnehmen. Aber es ist locker, solange es locker geht. Und dann, wenn man fortgeschritten ist, okay, man ist locker, selbst im harten Sparring ist man locker miteinander. Ja. Das heißt, wir rollen zwar hart oder wir machen zwar ein 80% Sparring, aber wenn man da mal einen Volltreffer reinkriegt, dann lacht man kurz, gibt sich wieder die Hand und macht weiter. Das sind natürlich die Fortgeschrittenen, das sollten natürlich die Anfänger machen.
Absolut. Ja, also im Grunde nette Trainingsatmosphäre schaffen, Regeln festlegen, dass sie auch alle einen sicheren Rahmen haben und dann innerhalb dieser Regeln bewegen. Gucken, dass man keine Ego-Scheiße durchzieht, dass man, dass die Leute die Möglichkeit haben, jeder die Möglichkeit hat zu wachsen. Ja. Mhm. Und ja, so versuchen wir es ja im Grunde ja auch in unserem reinen Selbstverteidigungsbereich zu machen. Ja, wobei wir ja auch viel im fortgeschrittenen Bereich oder im Intermediate-Bereich ja dann auch anfangen mit dem Street-MMA, beziehungsweise dann voll im Street-MMA drin sind. Und ja, Jan und Mike schauen da auch immer, dass die Leute eine gute Zeit haben und dass sie sich halt letztendlich dem Thema öffnen. Ne? Aber ich finde das schön, dass du da quasi der gleichen Meinung bist, ne? Ich glaube, das soll jetzt kein Dissen sein von irgendwelchen Menschen, aber ich habe auch irgendwie so das Gefühl, wenn ich so mal zurückblicke auf meine Zeit, so die ganzen Ausbildungen, die ich gemacht habe im Krav Maga Bereich, im Combatives Bereich, die Ausbilder, die wirklich auch einen ernsthaften Hintergrund hatten, die wirklich auch gewalttechnisch was drauf hatten, die waren genau wie du oder wie Sharia. Und da sind noch ein, zwei andere, die ich jetzt aber nicht beim Namen nennen kann, aus namensschutzrechtlichen Gründen. Die sind sowas von tiefenentspannt beim Training, ja. So, und dann alles Dutti. Aber all die anderen, die ja irgendwie jetzt nicht so wirklich den Gewalthintergrund haben, ne, boah, die hatten immer so einen Stock im Arsch, immer so eine absolute Überstrenge, ja, so eine Überautorität. Ob man irgendwie nicht merken sollte, dass sie unter den Blinden die Einäugigen sind, obwohl sie allen erzählt haben, dass sie zwei Augen haben, den Blinden. Ich weiß es nicht. Ob die irgendwie versucht haben, dann da mit ihrer Pseudo-Autorität irgendwas so zu übertünchen. Keine Ahnung, ich vermute ja, ja. Aber wenn ich dann aber auch dann auf diesen, ja, verschiedenen Ausbildungen war und habe dann auch mal so auf Leute getroffen, die auch, keine Ahnung, irgendwie so SEK-Beamte oder sowas, ne? Die sind auch sowas von tiefenentspannt, wenn du auf solche Leute mal bei so einem Lehrgang triffst, ja, wenn die dann schon mal länger kennst und du weißt, dass die das sind, weil die halt auch mal sagen, ja, ich muss ja auch dienstfähig bleiben und jetzt hier da so eine Pseudo-Härte zu machen, ist einfach Quatsch, ne? Ja,
also gehe ich komplett konform. Man sieht es im Thai-Boxen. Bist du im Thai-Box-Gym, wo regelmäßig gekämpft wird? Da ist das Training zweckmäßig und man macht nicht irgendwelche Schienbeinabhärtungen und irgendwelche Drills, um die Oberschenkel abzuhärten und irgendwelche dumme, möchte gern harte Scheiße, braucht man nicht da reinbringen, weil das Training ist zum richtigen Moment hart genug und anstrengend genug. Da muss ich nicht noch irgendwas Künstliches reinbringen. Mhm. So, wenn ich Wettkämpfer bin und trete den ganzen Tag mit meinem Schienbein auf irgendwelche Pratschen und auf irgendwelche Boxsäcke, dann brauche ich nicht mit einem dummen Rathangstock über mein Schienbein rutschen. Sowas bringt überhaupt nichts. Ne? Aber wenn ich das eben nicht mache, dann muss ich eben so eine künstliche Härte reinbringen. So. Und das ist halt genau das in der SV oder überall anders auch. Ne? Leute, die keine Ahnung haben und die gar nicht wissen, dass der Kampf alleine das Ding hart macht oder schwer macht, die müssen natürlich eine künstliche Härte und eine künstliche Stimmung da reinbringen, weil sie eben nicht kämpfen und nicht kämpfen können, meiner Meinung nach.
Ja.
Aber in dem Moment, wo gekämpft wird und es ist im richtigen Moment hart, es ist im richtigen Moment eben nicht hart. Ja. Ne? Also das ist ganz natürlich. Ich muss nichts Künstliches da reinbringen, weil ja, man lässt den Ding sein Laufen, es passiert alles natürlich.
Ja. Ja. Ich habe jetzt gerade mal so ein paar Stichwörter hier notiert und zwar hatte ich einen Punkt, Blaugurt. Der Blaugurt ist ja so dieser magische Punkt, ne? Weil ich habe mal eine Statistik gesehen, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, auch hier in einer Folge, ich glaube mit Jan zusammen sogar, dass irgendwie 80% der Leute, die mit dem BJJ anfangen, irgendwie niemals den Blaugurt erreichen oder so. Das war verdammt hoch. Und du hast ja dann auch mal in einer der letzten Folgen gesagt, ey Dom, im Grunde, oder du hast das auf der Matte gesagt, wenn bei dir einer den Blaugurt erreicht hat, hat er im Grunde die Basics verstanden. Und wenn er die jetzt die nächsten 10 Jahre, ohne immer nach dem nächsten Gürtel zu fragen, perfektionieren würde, könnte er eigentlich in 10 Jahren schwarz sein bei dir. Schwarzgurt.
Nein, das ist nicht an dir 10 Jahre
gewesen. Ja, weil es einfach mal, hast du damals genau, so gesagt. Du hast genau. Aber 10 Jahre gesagt.
Ja, kann das, ja sein.
Ja, ja, ja. Ich merke mir alles. Ne?
Was ich damit meine ist,
ich habe mir schon einen Timer gestellt.
In dem Moment, wo du Blaugurt bist.
Ja.
Bei mir.
Mhm.
Blaugurt unter mir. Nicht, also du bist Blaugurt und kommst zu mir, sondern ein Blaugurt, du hast von mir Blaugurt verliehen bekommen.
Mhm.
Weißt du rein theoretisch alles, was du missen musst, um Schwarzgurt zu werden? Ja. Und jetzt musst du das nur noch schleifen. Ja,
okay, was meinst du?
Du hast ein Stück Metall, du hast daraus eine Klinge geschmiedet und jetzt musst du das Ding nur noch schärfen. Ja, das ist alles, was du machen musst. Du brauchst keine neue Technik mehr lernen. Natürlich wirst du neue Techniken lernen. Aber die sind nicht mehr wichtig. Das, was du brauchst, du weißt, wie man atmet, du weißt, wann man verteidigt, du weißt, wann man angreift, du weißt, wie man kontrolliert. Du hast die kompletten Prinzipien verstanden, die du verstehen musst. Und das sagt der Blaugurt aus.
Mhm.
Und der Rest, die anderen Gürtel sind nicht mehr wichtig, das sind einfach nur noch Etappen auf deinem Weg. Ja, früher gab es ja auch nur blau und dunkelblau, beziehungsweise blau und schwarz.
Ja. Wie ist das? Ich hatte letztens so ein lustiges Meme gesehen auf Facebook. Da war irgendwie so das Bild, wenn du deinen Blaugurt erreicht hast und man dich dann nie wieder im Gym sieht.
Das ist auch so ein Ding.
Ja.
Das Problem ist, glaube ich, ab Blaugurt. Wie gesagt, bis Blaugurt hat man oft, nee, nicht oft, aber bei mir hast du auf jeden Fall so einen Welpenschutz. Ja. Ab Blaugurt bist du quasi im Open Water mit den ganzen, ab jetzt kommen sie alle. Aber jetzt dürfen sie mit dir Sparring machen. Plus du machst selbst ein bisschen härter Sparring eventuell. Ja, du bist ja auch schon fortgeschrittener, du kannst schon was. Und jetzt bist du da im Kämpfen. Und jetzt kommt das nennt man oft den Blaugurt-Blues. Ja, du hast das Gefühl, du wirst nicht besser. Aber das hast du deswegen, weil die Leute nicht mehr so viel zulassen. Ja, bis zum Blau, du bist blau, bei uns blau-weiß und sowas. Da bist du, hast du noch diesen Welpenschutz. Die Leute trillen eigentlich mit dir. Dir kommt es vielleicht so vor, als ob du kämpfst. Weil du ja immer auf deinen 100% gehst. Ja, na, die Braungurte und die Lilagurte, ja, die geben halt ihre 80% und ihre 70%, die sie vielleicht brauchen für den Typ. Und du kommst überall raus, du machst die ganze Zeit Fortschritte.
Mm.
Oder du fühlst dich jedenfalls so, als ob du Fortschritte machst, machst auch Fortschritte.
Und auf einmal,
auf einmal bist du halt Blaugurt und die Leute sagen, alles klar. Ja, jetzt, wenn meine 80% deine 100% sind, dann gebe ich halt einfach mal 90%. Ja,
okay, und, daher kommt das auch.
Genau, und dann hören natürlich, dann haben die das Gefühl, ah, ich werde nicht mehr besser und ich stehe auf der Stelle, obwohl das gar nicht so ist. Mhm. Aber ja, und dann hören viele deswegen auf. Manche hören bestimmt auch darauf auf, weil das der Blaugurt war so das magische Ziel. Jetzt haben sie es erreicht und dann, wo soll es jetzt noch hingehen? Ja, aber es hören viele auf damit. Also, deswegen, ich sage meistens, die bleiben das Liga-Gurt, in meiner Academy zumindest, die werden meistens auch schwarz. Ja, weil die haben,
gut.
Die haben den Blues überwunden.
Ja, ja, die haben die Blaugurt-Depressionen hinter sich gebracht.
Genau, und da ist eigentlich...
Gibt es bei dir eigentlich bei den weißen Gürtel irgendwelche Streifen?
Ja, ja.
Machst du das? Machst du?
Ja. Weiß, okay. 1, 2, 3, 4, dann kommt Blau-Weiß bei uns, das ist der Combative-Gurt. Auch 1, 2, 3, 4 und dann kommt Blau. Alles 1, 2, 3.
Was ist der Combative-Gurt?
Blau-Weiß, also Weiß-Blau.
Ah, so, okay.
Das ist so ein weißen Streifen, den hat Hixon damals eingeführt. Gibt es quasi nur im Crazy Jiu-Jitsu.
Ja, okay.
Nicht im normalen Precision Jiu-Jitsu. Das ist der Gurt, den du bekommst, nachdem du das, früher hieß das Valet Tudo-Programm, heute ist das Combatives-Programm oder dein Self-Defense-Programm, wobei ich es nicht gerne Self-Defense nenne.
Ja.
Das ist, ich mag es mit Valet Tudo-Programm, das ist dein Straßenkampf-Programm. Ne? Ja.
Okay, das ist dann quasi dieses Gracie Combatives.
Genau.
Ja,
das ist das, was sich vom Precision Jiu-Jitsu, wie es heutzutage ist, ist ja leider so, heutzutage weiß keiner mehr, was Jiu-Jitsu ist. Ja, es gibt, Jiu-Jitsu ist größer als jemals zuvor, aber keiner kann mehr Jiu-Jitsu.
Weil alle nur noch Submission-Wrestling machen, oder?
Na, weil alle nur noch Sport-Jiu-Jitsu machen.
Ja, das meine ich.
Keiner weiß mehr, wie man nicht hochgehoben wird aus dem Triangle. Keiner weiß mehr, wie der einen Schlag verteidigt. Keiner weiß mehr, was Jiu-Jitsu ist. Wissen wir so. Wirklich. Also, selbst André Gavao weiß nicht, was Jiu-Jitsu ist, meiner Meinung nach.
Okay.
Ist hart, aber ist halt so. Habe ich schon oft auf Seminaren gesagt, ich mag André, aber ist halt ein reiner Sport-Jiu-Jitsu-Typ. Ne?
Ja, also Submission Wrestling.
Oder das, ja.
Ja.
Also, aber er hat nicht das große Ganze. Hat er nicht.
Okay,
Stapel ist aber arrogant. Aber,
nee, aber ich dachte, ich dachte mal so, als Black Belt, oder der ist ja Black Belt.
Ja.
Ich dachte mal, dann hätte man das so diese Combatives oder sowas, das hätte man halt so drin, ne?
Wird ja nirgends mehr unterrichtet. Ist eine verlorene Kunst. Die gibt es eigentlich fast nur noch im Crazy Jiu-Jitsu.
Okay, krass. Ja. Ich hatte mich damals immer gewundert, da hatte der Thomas Holtmann, hatte der mal gesprochen, er macht ein Oldschool Jiu-Jitsu-Seminar. Und dann meinte er, hat ihn mal angeschrieben, dann meinte ich so, was soll das sein? Dann meinte er so, ja, das ist dann quasi das klassische Jiu-Jitsu, also das, ne, was man, ist so, okay.
Ja, ich mag das Wort Oldschool nicht, weil ich nenne mich gerne Modern Crazy Jiu-Jitsu.
Ja, weil du magst das Oldschool nicht, das hast du mir damals gesagt, weil du halt, das klingt immer so nach Stillstand, ne? Wir machen irgendwelche traditionellen Kram und jetzt gleich packen wir unsere Naginata aus. Ja.
Genau. Aber so meint er es ja nicht. Aber es ist halt einfach.
Aber er wollte dich abheben, weil er nämlich auch, weil er da auch irgendwie so, der war damals dann bei uns mit in dieser Kraftmager-Gruppe und der meinte so, ja, also mit Jiu-Jitsu kann man sich eigentlich auch wehren, nur mit Oldschool, deshalb nennt das so, ne, als Marke, ja.
Ja, also kannst halt so. Natürlich auch mit Sportschütze werden, so ist es ja nicht, ne?
Ja.
Aber
du hast halt du hast halt die schlagenden Elemente halt oftmals dann nicht mit drin. So, und wenn geschlagen wird, verändert sich alles, ne? Ich hatte damals jemanden, oh Gott, ist jetzt auch schon wieder 13, nee, Quatsch, lass überlegen. 2014 habe ich bei der Krav Maga Union meinen Full Instructor gemacht. Genau, und da hatten wir einen jungen Typen, der hatte Grappling gemacht, der war gerade 18 geworden, war gerade mitten im Abitur. Und der hatte immer Grappling gemacht und meinte so, ja, ich habe jetzt mal vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen habe ich angefangen mit MMA-Training in Stuttgart, ja, und ich habe so die Fresse voll bekommen, weil ich bis zu diesem Zeitpunkt halt einfach nur sportliches Grappling gemacht habe, wo man einfach nicht schlagen durfte, ne, und er meinte so, und dann habe ich dann angefangen mit den MMA-Jungs quasi sportliches Grappling zu machen und ja, einige böse Treffer eingesteckt, ne?
Ja, ist halt
weil es einfach komplett neu war.
Ich finde es halt auch schade. Also früher zum Beispiel, du hast eigentlich immer die Basisvariation. Also bei jeder Technik, Basisvariation, keine Schläge. Du lernst erstmal die Basisvariation. Dann hast du die Variation mit Schlägen gegen aggressiven Gegner und gegen passiven Gegner. Und früher, wenn man dann die Basisvariation gezeigt hat, ja, irgendein Escape aus irgendeiner Position, ja, dann haben die Leute immer. Ich weiß gar nicht, wann irgendwann war das weg, diese Frage. Aber früher war ich immer relativ genervt, weil Leute gefragt haben, so, ja, aber was, wenn man schlägt? Dann muss ich immer sagen, hey, easy, lern erstmal die Variation. In 5 Minuten kümmern wir uns darum, was passiert, wenn er schlägt. So. Und dann irgendwann war ich auf einem Seminar, wo ich dann Leuten gesagt habe, oh, die so, ah, guck mal hier, diese Position, diesen, das und das und das. Und dann habe ich gesagt, die so, ja, ist cool, aber denk dran, von hier wirst du halt geschlagen wie Sau, ne? Und dann kam auf einmal die Antwort, ja, aber ein Schütze wird hier nicht geschlagen. Und ich dachte so, Dude, hast du eine Ahnung, wo das herkommt? So, ja, im Sportschütze wird nicht geschlagen. Ja. Weil Sportschütze ist einfach nur, das hatten wir, glaube ich, schon mal im Podcast.
Ja, das hatten wir schon mal. Ja, ja, das genau. Schon, da hast, ja, wir hatten das genau. Schon mal angerissen. Ich hatte, als ich bei meinem Kumpel Carsten eine Zeit lang das BJJ trainiert habe, morgens immer, es war voll super. Die waren auch gut, die waren aber sehr stark, halt dieses sportliche Jiu-Jitsu. Und da hatte ich eine MMA-Kämpferin aus von der anderen Reihenseite, Nora. Nora, ist egal, auf jeden Fall total die Nette. Und die kommt eigentlich aus dem MMA. Mhm. Und das heißt, wenn wir zwei dann immer nachher unser Sparring gemacht haben oder unser Positionssparring, haben wir halt auch immer gesagt, komm, wir berücksichtigen jetzt aber auch geschlagen werden. Mhm. Ja. Und dann hingen wir da zwei da und dann schlugen wir so ins Gesicht und dann kam der nette Trainer an aus dem Gym und er meinte so, was macht ihr da, ne? Ja, wir wollen auch das Schlagen weiter berücksichtigen. Ne? Und er so, ja, okay, jetzt zwei, dann macht ihr zweimal weiter. Ne? Mhm. So war ja auch okay, ne? Aber ich fand das irgendwie schon wichtig. Ne? Mhm. Und Nora hat halt als MMA-Kämpfer natürlich auch Spaß, dass sie jetzt jemanden hatte, wo sie sagt, okay, dann vergesse ich nämlich jetzt auch nicht. Ne?
Ja.
Das halt, ja. Okay.
Aber ja, aber zum Beispiel das, was wir heute oder schon im letzten Seminar gemacht haben, wer da draußen, die jetzt zum Beispiel zuhören und Jiu-Jitsu oder Grappling machen, wer weiß, was die Punchblock-Serie 1 bis 5 aus der Guard ist. Ja, wer weiß den genauen Ablauf, was ich zu tun habe, wenn das und das passiert?
Hm.
Weiß niemand. Wenn man ehrlich zu sich selbst ist, es kennt nicht mal mehr jemand. Ja, und jetzt frag dich mal, wie viel Prozent von denen, die das kennen, die das wirklich können. Ist ja auch noch ein Unterschied. Das verwechseln die auch immer. Ich höre das auch immer. Oh ja, der Amerikaner aus der Mount kenne ich schon. Ich so, ja, aber du kannst den ja gar nicht. Also die klar, kennen sie den Amerikaner, die wissen, wie das geht. Ja, aber diese ganzen, was ich heute auch schon gesagt, diese ganzen Fenster, was wir heute beim Materiau hatten. Ja, wie greife ich überhaupt? Ja, wie verhindere ich, dass mein Gegner verteidigt? Und so weiter und so fort. Diese ganzen Fenster, diese ganzen, jeder kennt den Materiau, jeder kann das Ding, ja, aber keiner weiß wirklich, wie das Ding funktioniert. Oder nicht keiner, aber.
Ja.
Das ist der nächste Schritt. Keiner gibt sich mehr die Mühe, die Basis wirklich zu verstehen. Jeder will zum Berimbolo.
Was will der?
Zum Berimbolo ist so ein Durchdrehen aus der Delahiva-Guard, ganz fancy Zeug. Jeder will die fortgeschrittene Technik machen, weil sie denken, das ist die fortgeschrittene Technik. Aber die fortgeschrittene Technik ist ja nicht eine fortgeschrittene Technik, ach, wenn so, ich Anfänger
ja.
Bin. Ja, eine fortgeschrittene Technik. Der Amerikaner ist eine fortgeschrittene Technik, wenn ich fortgeschritten bin. Weil ich mache den Amerikaner auf eine fortgeschrittene Art und Weise.
Ja.
Ja, aber wenn ich natürlich... Weil,
das ist das, was du schon mal gesagt hast. Ja, es gibt genau. Keine Anfängertechniken, es gibt keine Schwarzgurttechniken, ja. Es gibt einfach die Technik, ja?
Ja.
Nur weil ich beim Boxen oder beim Boxen, du hast auch das Beispiel ja, genau. Mit dem Boxen gebracht, nur weil ich beim Boxen eine gerade schlage, haue ich ja als, ich haue natürlich in der technischen Umsetzung als Anfänger anders als jetzt Mayweather, aber eigentlich sollte es der gleiche Schlag sein. Also es ist der gleiche Schlag. Es
ist der gleiche Schlag.
Es ist der gleiche ja, Schlag.
Nur der eine macht es halt 2 Monate und der andere macht es 20 Jahre.
Ja, das ist richtig. Ja. Du hast eben noch gesagt, in Holland Thai-Boxen, haben wir da in der ersten Folge schon mal so wirklich drüber gesprochen? Weil das ist ja eine Mega-Fahrerei.
Ja, ja, ich war früher nur unterwegs. Ich habe Jiu-Jitsu in der Schweiz gelernt und Thai-Boxen in Holland.
Ach du Scheiße. Ja. Bei wem hast du BJJ in der Schweiz gelernt?
Bei den Wetschöker-Brüdern hat es angefangen. Also eigentlich habe ich angefangen in Holland, da wo ich auch Thai-Boxen trainiert habe. Aber das war kein Jiu-Jitsu, das war Free-Fight und das waren irgendwelche aufgestofften, ab 100 Kilo aufwärts Dudes, ne?
Und das ist ja super bei deinen üblichen genau. 80.
Ja, damals hatte ich 65.
Ach du meine Güte, echt also, krass.
Und da in Holland habe ich glaube ich schon mal drüber geredet, ich weiß nicht, wenn ich hier dann woanders, habe ich Peter Ruiz kennengelernt und der dann sich für ja, Thai-Boxen vorbereitet hat, also für einen Kampf vorbereitet hat, aber eben im Striking, im Thai-Boxen, im Chakorigi-Dojo übrigens. Und mit ihm habe ich mich dann über Free Fight unterhalten oder über Vale Tudo und meinte, ja, wie scheiße das eigentlich alles ist und dass mir das überhaupt nicht gefällt. Er meinte so, nee, das, was du hier machst, ist kein echtes Jiu-Jitsu. Du musst dir einen Brazilian Jiu-Jitsu-Club suchen oder einen Jiu-Jitsu-Club. Damals hat man nicht Brazilian Jiu-Jitsu gesagt. Und dann habe ich mich umgeguckt und habe die Wacirka-Brüder in Zürich kennengelernt, also gefunden. Und bin dann einfach mal da runtergefahren und dann war das schon anders. Das Training war halt wesentlich technischer, ja, eine freundliche Atmosphäre. Die haben mir nicht einfach den Kopf abgerissen. Habe ich erstmal probiert, ein bisschen zu beruhigen, weil ich natürlich auch durch Thai-Boxen und durch das Training in Holland.
Spazzy White Belt.
Bin ich natürlich da rein, wie so ein Bull Terrier, ne? Und die haben erstmal gesagt, hey, easy, easy, easy. Sei ein Bull Terrier, sei ein Kätzchen. Und das, was ich heute auch gesagt habe, erstmal die Technik verstehen und so weiter und so fort. Und da habe ich schon gedacht, oh, das ist was anderes. Das ist immer noch komisch, weil es halt Bodenkampf ist. Ich kam ja aus dem Thai-Boxen. Aber macht schon mehr Sinn. Und dann war ich ein bisschen dort. Und dann war ich mal wieder in Holland. Dann habe ich mal wieder in Holland dieses Freefahrt-Training mitgemacht. Das war immer donnerstags. Und habe auf einmal gemerkt, nach nur 3 Monaten Training mit den Vatschirkas, dass mich diese 130 Kilo Typen, ja, die doppelt so schwer waren wie ich, die haben mich auf einmal nicht mehr bekommen. Die mir einfach früher, wo die mir einfach meinen Kopf genommen haben, zusammengedrückt, ne, und ja, musste tappen. Und das war jetzt nicht mehr so, sondern jetzt haben die mich nicht mehr bekommen in diesen, keine Ahnung, 10-Minuten-Runden oder so, was wir damals gerollt haben. Und da dachte ich mir so, wow, fuck, dieses Jiu-Jitsu ist zwar scheiße, aber es funktioniert scheinbar. Und dann bin ich wieder in die Schweiz gefahren, habe noch ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen, habe wieder mit den Vatschirkas trainiert. Und dann bin ich irgendwann nach Holland gefahren, aber nicht, weil ich Thai-Boxen trainieren wollte, sondern ich wollte gucken, was mein Jiu-Jitsu jetzt macht mit diesen 130 Kilo Arschlöchern. Und dann habe ich angefangen, sie zu tappen und das war so der Moment, wo ich mich komplett ins Jiu-Jitsu verliebt habe, weil ich endlich was gefunden habe, was funktioniert, selbst wenn Leute doppelt so schwer sind wie du selbst. Ja? Also wirklich doppelt so schwer und nicht nur fett, sondern doppelt so schwer, sie machen denselben Stil, in Anführungsstrichen, sind hochgezüchtete Zuchtbullen, sag ich jetzt einfach mal, ne? Ja, wo dessen Arme so breit waren wie mein Oberkörper fast, so, ne? Und trotzdem hat es funktioniert einfach so. Und dann habe ich mehr und mehr Jiu-Jitsu trainiert, mehr und mehr Jiu-Jitsu. Und so kam mein Wandel eigentlich vom Thai-Boxer zum Grappler, also vom Striker zum Grappler.
Von wem hast du den ersten Blaugurt bekommen? Von den Jungs in Zürich?
Nur von den Vatschirkas. Von Weiß bis Braun, selbst mein Schwarzgurt habe ich halt von Hazen Gracie, aber die Vatschirkas waren halt damals auch Schüler von den Gracies. Also das heißt, von denen hatte ich meine ganze Art und Weise, wie ich heutzutage unterrichte, ja, ist quasi von den Vatschirkas, die zwar von den Gracies halt, selbst Schüler von Robin Gracie, von Hazen Gracie, von Carson Gracie Jr. etc. Ja, viele Gracies habe ich kennengelernt und dann irgendwann von den Gracies mehr oder weniger adoptiert worden bin halt. Ne? Und aber diese Art, wie man unterrichtet und so weiter und so fort, ist von denen.
Ja, okay. Ja. Krass. Ja, ich bin in diesem BJJ-Game gar nicht so tief drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, wo du jetzt gerade den Namen gesagt hast, na, auch schon im Vorgespräch, ich kannte die gar nicht.
Also was zu meiner Schande gestehen. Genau, also, das sind eigentlich die ersten, wie gesagt, damals gab es noch kein Jiu-Jitsu in Deutschland. Ne? Deswegen muss ich ja...
Von welchem Zeitraum, welche Zeitspanne, wovon reden wir jetzt?
1995.
Ah, okay, krass. Ja. Okay, dann waren es so die ersten Gracie-Leute in Europa quasi. Mhm. Ja. Okay, ich habe den Namen von der, wie gesagt, ich bin in dem Thema auch nicht so tief drin. Also im Krav Maga ist was anderes, ja. Mhm. Aber okay, krass. Und dann immer in die Schweiz. Boah, das war auch ordentlich, das war auch ordentlich Geld gelassen wahrscheinlich, ne? Die Fahrerei die ganze Zeit und
ja,
so.
Ja, die Vatschirkas, hatten wir eben schon mal drüber gesprochen. Ich habe denen extrem viel zu verdanken, weil damals hatte ich halt kaum Kohle, ne?
Ja.
Ich war ja Schüler und auch dann damals bei der Bundeswehr als Wehrdienstleistender, ne?
Ach du Scheiße.
Wo man quasi ja. 600 Mark im Monat bekommen hat oder irgend so ein Mist.
Ja.
Ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ja, die Vatschirkas haben quasi, glaube ich, gesehen, dass ich sehr ernsthaft bin, was mein Training angeht.
Noch so sehr seriös?
Nee, nicht seriös. So, ne? Auf jeden Fall haben sie gemerkt, dass ich das Training ernst nehme. Und Franco und Demetrio, die haben beide halt angefangen mit mir. Ich weiß nicht, die haben mir hier erstmal haben sie gemerkt, dass ich im Auto schlafe, weil ich mir kein Hotel leisten konnte in der Schweiz. Und das haben sie so gemerkt, weil die Polizei dann irgendwann bei denen geklingelt hat, weil du darfst in der Schweiz nicht einfach so irgendwo in deinem Auto pennen.
Mm.
So. Und die haben mich irgendwann quasi nachts wach gemacht und haben gesagt, hier, du, das geht nicht, wo ich denn hier bin und so weiter. Ich sage, bei den Jungs. Und dann haben sie gemeint, hey, ist zwar gegen die Academy-Regel, aber du kannst dann hier auf den Matten schlafen. Ne? Und dann kamen sie irgendwann morgens rein, haben mit mir privat trainiert, wo ich dann auch gesagt habe, hey, Leute, ist geil, dass ihr das mit mir macht, aber ich kann mir das überhaupt nicht leisten. Ich kann euch nicht bezahlen für das, was ihr gerade macht. Aber es war okay. Sie haben mich halt trotzdem unterrichtet, also privat unterrichtet und so weiter und so fort. Mit mir trainiert, privat, sagen wir es so. Außerhalb der regulären Trainingszeiten. Und wie gesagt, ich habe da hab denen sehr, 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 sehr viel zu verdanken.
Ach, cool. Ja, wie gesagt, das kann ich, die Geschichte kann ich gar nicht. Und vor allem auch die Jungs kann ich nicht, oder die Männer mittlerweile. Ja, gibt es die immer noch?
Ja, ja, klar.
Sind die immer? Die haben so eine große BJJ-Schule, wahrscheinlich dann in Zürich, oder? Ist wahrscheinlich
ja,
so.
Genau, die haben eine BJJ-Schule in Zürich, haben Filialen, ich glaube, sie nennen sich mittlerweile Crazy Concepts oder irgend sowas, haben Teams in Berlin und so weiter und so fort.
Okay. Okay, ja, wie gesagt, komplett raus, aber sehr gut. Finde ich sehr interessant. Cool. Hast du mit denen noch so ein bisschen Kontakt?
Ja, wir schreiben ab und zu mal.
Ja. Ja, ja. Und Grüezi. Und dann ja. Grüezi miteinander.
Ja, Grüezi miteinander. Willst du mich böckeln?
Was?
Willst du mich böckeln?
Böckeln?
Böckeln.
Ist das bei den...
Ja, genau.
Ja, okay. Ja, ja. Ja, okay.
Ja. Ja. Mein Schweizerdeutsch ist nicht mehr so on top, ne? Aber ja.
Ja? Hat sich damals auch so ein bisschen angewöhnt.
Was, das Schweizerdeutsch?
Ja.
Ja, nicht das wirkliche Schweizerdeutsch, ne? Kann ich nicht. Aber nee. Was ich gemerkt so habe, wenn ich dort war, habe ich meine Stimme, die hat diesen Singsang angenommen aus der Schweiz.
Ja.
Es haben immer Leute gedacht, ich wäre Ausländer, wenn ich mit ihnen rede. Ah, wo kommst du denn her? Ja, von hier.
Aus Hessen.
Ja. Ich übernehme halt immer den Singsang, genau wie ich euren scheiß Kölner Singsang annehme. Ne? Dann denkt jeder, ich bin.
Hallo, Kölner Singsang ist doch, wie du bist asozial. Wenn man dich sieht, denkt man, du bist asozial. Wenn du dann noch den Mund aufmachst und redest Kölsch, dann denken die Leute, ach, er ist doch ein Mensch.
Ja, ich kann ja gar kein Kölsch.
Nee, kannst du auch nicht. Bring ich dir immer noch bei.
Na, das kriegen wir
nicht. Doch, aus dem mach ich auch noch Menschen. Ja, gut, ihr Lieben, ich weiß nicht, haben wir noch was auf dem Herzen? Das war es, ne? Wir hatten unsere Punkte. Ich
ja, wir eigentlich müssen wir das Thema noch abschließen mit. Oder auf den Punkt bringen ist, was mache ich mit
Lieschen Müller und Max Mustermann? Lieschen
Müller und Max Mustermann. Und ich glaube, als Schlusswort kann man sagen, wir müssen sie langsam daran führen. Step by step. Sie muss es wollen oder er muss es wollen, ne? Und dann step by step daran, immer ein bisschen.
Das fand ich ein sehr wichtiger Hinweis. Mhm. Dieses Ding, man muss es wollen.
Ja, auf jeden Fall. Wenn sie es nicht wollen, ich meine mit wollen, wirklich wollen. Also ich habe auch schon Leute gehabt, die gesagt haben, sie wollen das unbedingt, aber in dem Moment, wo es darum ging, das zu machen, was sie machen müssen, um es hinzubekommen, haben sie sich dagegen gesträubt. Und dann funktioniert es natürlich nicht. Ja, man muss es wollen, man braucht ein gewisses Vertrauen.
Manchmal muss man aber auch dazu sagen, ja, Vertrauen, das ist das Ding. Das ist halt natürlich am Anfang auch ein bisschen schwierig, wenn man die Leute nicht kennt und hat dann eine falsche, und hat dann aber so eine falsche Vorstellung auch von Kämpfen.
Ja.
Wir hatten jetzt letztens auch hier eine junge Frau, also im Alter von Shen, würde ich sagen. Und dann hatten wir an dem Abend, haben wir gesagt, ja, Schlagabwehr. Und dann habe ich gesagt, pass auf, gestern hatten wir das Thema, ich werde geschlagen und kann sofort antworten und kann zurückschlagen. Heute haben wir das Thema, ich kann nicht und muss jetzt an den Körper ran von der Person. Dann haben wir das gemacht, was wir auch gemacht haben mit dem Clinchen, mit dem Ran. Ja, und dann kam sie an und meinte, ja, aber ich dachte, Krav Maga wäre Schlagen und Weglaufen. Ist ja, das Thema hatten wir gestern, nur manchmal kann es ja auch sein, dass Schlagen und Weglaufen nicht funktioniert. Ja. Ja, der andere durchschaut das, ist einfach ein bisschen besser als du, auch in Bezug auf Kämpfen, hat einfach vielleicht ein bisschen mehr Ahnung und dein Gameplan funktioniert halt nicht mit deinem Surprise Aggression Speed, ja, und so. Und jetzt musst du dran, jetzt musst du ein bisschen clinchen, ein bisschen dran arbeiten können. Ja, okay, dann hat's das, ja, wie halt widerwillig die ganze Zeit so ein bisschen gemacht und dann nachher zum Schluss mach ich so und nächstes Probetraining. Ja, ich buche mich ein über die App. Ne? Jetzt habe ich sie bis jetzt nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht kommt sie auch am Montag einen Vertrag dabei und sagt, ach Dominik, ich habe noch drüber geschlafen. Ne? Ist jetzt auch kein Vorwurf an sie, aber wenn Menschen halt absolut keine Ahnung haben von Kämpfen, wird das für die schwer. Und ich glaube, dass man dann es natürlich auch echt schwer hat im BJJ, so dieses Körperbetonte und dieses Enge, auch wenn es ehrlich ist, vollkommen klar, aber dann auch teilweise an Max Mustermann und Lieschen Müller echt drüber zu bringen, ne?
Ja, was du schon gesagt hast, das Falschverständnis von Kämpfen oder von Selbstverteidigung ist natürlich auch da. Das hatte ich auch ganz oft, diesen Satz, ja, ich will ja gar nicht lernen zu kämpfen.
Ja.
Ich will mich ja nur verteidigen können. Und ich sage, ja, aber das, genau das ist das. Wenn du dich verteidigen können willst, musst du kämpfen können. Warum? Weil dein eines Ding nie funktioniert. Nummer eins funktioniert nie. Sonst wäre ja jeder Kampf mit dem ersten Schlag vorbei.
Ja.
Aber ist er ja nicht.
Und dann kämpfst du nur noch drauf an, wer zuerst als er hart schlägt.
Ja. Ja. So ungefähr. Aber ja, das ist ja nicht. Sondern Nummer eins funktioniert, also selbst mit den ganzen Trotteln auf der Straße, okay, manchen hat man eine Ohrfeige gegeben, die fallen um. Ja, ja. Natürlich gibt's das. Aber in den meisten Fällen muss man nachsetzen. Und genau das Nachsetzen ist dann natürlich das Kämpfen. Ne? Ja. Und dann geht was schief. Ja?
Man schlägt daneben.
Ja, ja. Man schlägt daneben, man trifft nicht richtig. Der Typ schlägt mich zuerst.
Ja, die Person kann einstecken. Ja,
was ist denn, wenn ich von hinten einfach eine Flasche über den Kopf kriege? Bumm.
Bumm,
ja. Ja, weil der von hinten eröffnet hat. So kann, soll ich jetzt sagen, ey, das war aber unfair?
Ja.
Ja, ich muss kämpfen können, Punkt.
Ja, ja, das ist ein schönes Fazit.
Ja.
Also, man muss kämpfen können, um sich verteidigen zu können. Also wenn wir jetzt von der körperlichen Konfrontation sprechen. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet wirklich lernen, euch zu verteidigen, dann müsst ihr es wirklich wollen. Ja. Und ihr müsst einfach bereit sein, euch öffnen dafür, dass ihr wirklich kämpfen lernt und dass ihr dann einfach eurem Trainer, seid jetzt Mario und seine Bande oder die Self-Defense-Box-Bande, dass er denen einfach vertraut und sagt, ey, pass auf, ja, wir machen das jetzt und ist in Ordnung, ja, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch ist, aber ne, es ist halt, was es ist, ne? Es ist halt, ja, und dann wird es halt auch warm, dann wird es feucht, es wird schwitzig, es ist halt so. Was ja auch wichtig ist, ne, als Reiz, auf der Straße ist ja auch so, wenn du auf einmal so einen warmen, schwitzigen Körper an dir dran hast, dann ist es natürlich besser, wenn du sagst, hey, ich kenne das.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sage auch immer, Leute wissen ja noch nicht mal, Leute reden immer über das Kämpfen.
Mhm.
Aber die wissen nicht mal, wie so ein Kampf riecht. Ja? Der Schweiß, das Adrenalin, die Angst, das Blut.
Mhm, das eigene, dieser eiserne Geschmack.
Ja.
Ja.
Das wissen die meisten ja nicht mal. So, und damit muss man erstmal umgehen können.
Und vor allem, wenn die Nase, so vor allem, ich habe ja immer das Problem gehabt mit meiner Nase, ne? Auch beim Thai-Boxen.
Die ist aber auch hässlich.
Ja, ich weiß. Und die war auch einmal voll zertrümmert, da musste die rekonstruiert werden, voll geil. Seitdem habe ich dieses römische Profil.
Wollte ich sagen, aber das hab ich aber nicht gut gemacht, ne?
Ja, ich sollte danach, die haben es mir gesagt,
nee, bei wo ich bestellt.
Ja, pass auf, genau. Also die musste, beim ersten Mal musste die rekonstruiert werden. Da haben die gesagt, pass auf, wir haben die jetzt so zusammengetackert, dass sie wieder funktioniert. Dann habe ich zwei Jahre später.
Das wäre ja ungefähr so, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle. Das wäre so, als ob ich sage, meine Ohren waren mal kaputt und die haben die rekonstruiert.
Du bist ein Arsch. Dann haben die, jetzt mach keine Witze über meine Nase, ja, hallo. So, dann haben die zwei Jahre später, wurden die Nasenmuscheln verkleinert, weil die innen drin noch so schief waren, dass da irgendwie, ne, bei einer Erkältung nicht so, pass auf, allergeilste. Und dann meinten sie zu mir, ja, wenn sie möchten, könnten wir jetzt noch eine dritte OP machen und würden sie jetzt richten und schön machen. Und dann habe ich gesagt, danke, verzichte ich drauf, ne. Aber,
was hast du denn mal gemacht?
Ach komm, die restliche Fresse ist ja auch schief und hässlich. Aber der Punkt ist einfach der, dieses Ding, als ich das erste Mal beim Sparring die Nase gebrochen hatte und als sie noch nicht zertrümmert war, das war ein anderes Ding, aber wirklich mal, als sie gebrochen war und ich habe hier drin so eine kleine Ader, die läuft immer wie so ein Gartenschlauch, kennst du das?
Mhm,
ah, hätte ich mal veröden müssen, aber ein anderes Thema. So, und dieses Ding, sein eigenes Blut zu schmecken, du siffst voll, ja, dein T-Shirt ist voll, dein Trainings-T-Shirt ist voll, es läuft ja quasi schon auf die Füße und es ist so eine Vorbereitung auf irgendwas und der Trainer sagt, nee, du bleibst jetzt drin, wir machen nachher sauber, du bringst jetzt mal das Sparring zu Ende, du wirst jetzt hier nicht verbluten, mach einfach mal weiter, ja. Mhm. So, und das war für mich damals schon so ein Ding, okay, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der war halt damals auch so gut, der hat mich dahin geführt und ich konnte dann wirklich mit der Situation leben, auch mein eigenes Blut zu schmecken, ja, das T-Shirt voll zu haben, es tropft auf die Füße, es lief die Schienbeinschoner runter, ja. So, ey, das kannst du dir gar nicht vorstellen, das ist immer bei mir sifft, ne, war schon immer so grausam. So, und dann dieses Ding, okay, ich habe aber weitergemacht.
Ist das immer noch so?
Ja, ich habe immer noch das Ding.
Also wenn ich jetzt hier so gegen die Nase schnippe?
Ja, lass den Scheiß sein. Nee, ich habe das letzte Mal war, 22 bei der ICCS Convention in Belgien. Da habe ich mit unserem Micha, nicht mit unserem Boxtrainer Micha, sondern mit dem Krav Maga Micha, ne, der bei uns schon ewig ist, habe ich mit dem Sparring gemacht. So, und bei mir ist so der Typ, wenn ich höre Break, dann ist für mich sofort Schluss, ja. Und wenn ich mitten im Schlag bin, wird der Schlag abgebremst, ne. So, und ja, Micha hat weiter durchgezogen und hat einfach meine Nase gebumst. Und, oh Gott. Ja, und dann hat er genau die Seite getroffen. Die war dann auch nicht gebrochen, aber diese kleine, da war wieder geplatzt und es lief. Ja, haben wir dann mit ja, mit einem Tampon gestopft. Aber ihr Lieben, wenn ihr das jetzt hört, das Tampon nicht komplett durchstecken, sondern das Tampon wirklich nur in den vorderen Bereich, also da, wo das große Loch ist, nicht komplett durchschieben, ja, weil wenn das nämlich dann anschwillt, muss es rausoperiert werden, ihr Lieben. Macht diesen Fehler bitte nicht. Ja, und dann gibt's das Bild vorne, das kann ich dir gleich mal zeigen. Habe ich sogar ein Bild vorne. Habe ich so zwei Dinger vorne, meine kleinen Öffnungen hier vorne, meine Riesenöffnungen, ne? Hat schon so die das kleinen so Spitzen.
Groß sind die Öffnungen gar nicht.
Ne? Hast du schon größere gesehen?
Auch schief, ne? Da ist ja echt,
ja.
Da ist ja wie so ein Fachwerkhaus, da ist nichts gerade an dieser Nase, ne?
Ja. Ja, okay. Also das ist das Ding. Einfach, aber ich sag mal so, du hast ja eben das Beispiel gebracht, ne? Das ist jetzt natürlich nichts, wo man sagt, ey, ich bin jetzt Lieschen Müller, Max Mustermann und ich muss mir jetzt direkt in der ersten Stunde so die Nase brechen lassen, genau, um damit klarzukommen. Genau. Um Gottes Willen. Das wäre natürlich ein absoluter Overkill für die erste Stunde und man muss das auch nicht in der 100. oder 200. Stunde haben, um Gottes Willen.
Also ich hatte meine Nase noch nie im Sparring gebrochen.
Noch nie.
Okay, ich habe gelogen, doch, mein Boxtrainer, aber das war dann auch echt spät und der hat echt übertrieben.
Ja, okay.
Aber ja, hatte ich nicht. Ja. Im Kampf natürlich, aber.
Weil ich weiß nicht, es soll jetzt keine doch, es ist eine Ausrede. Ich bin halt ein bisschen länger als du und beim Boxen, ich habe immer das Problem, schütze ich meinen Kopf oder meine Innereien. Und wenn der andere schneller ist, habe ich das Problem. Weißt du, was ich meine? Ich kann dieses Einigeln nicht.
Richtig, ich bringe meine Hände einfach unter die Nase.
Ja.
Also eine Hand habe ich meistens.
Du hast ihn mal hier, so. Ja, und dann
okay. Also ich habe den kleinen Finger,
okay.
Den Finger habe ich quasi an der Nase und so kriegt meine Nase nicht so viel ab.
Okay, dann hast du bestimmt ein mega stabiles Jochbein, wenn ich das so sehe. Hast ein stabiles Jochbein.
Das weiß ich nicht, war auch noch nicht kaputt.
Oh, Gott sei Dank, meins war ja auch schon gebrochen.
Ja.
Da war auch schon mal durch. Naja. Jut, ihr Lieben, komm, bevor wir jetzt hier anfangen, über Lethal Weapon vor, dass wir uns jetzt auch noch anfangen, unsere Narben gegenseitig zu zeigen.
Derjenige, der gerade gesagt hat, hey, weißt was, vielleicht soll ich mal zum Stapel gehen, das geht ja. Ist jetzt schon wieder abgeschreckt.
Ist jetzt schon wieder abgeschreckt,
so ist es nicht. So ist es nicht.
Wie gesagt. Nein, um Gottes Willen.
Ja, ganz easy.
Geht zum Stapel, geht in die Self-Defense-Box und werdet einfach, lernt euch zu verteidigen und werdet sicher.
Genau.
Ja, sehr schön. Ja, das war's.
Das war's.
Irgendwas Schlaues noch?
Kämpfen lernen nach Zahlen, hast du eben schon so schön gesagt.
Ja. Ja, wenn man wirklich so aufbaut, kann das schon was bringen. Hm. Ja. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, Mario, vielen lieben Dank.
Ja, ich danke dir.
Ich freue mich darauf, wenn du in 4 Wochen wieder am Start bist.
In 4 Wochen.
Ja, 24. Ja. Mai diesmal, ne?
24. Mai. Kann genau sein. Ich muss in meinen Kalender gucken. Ja. Ich habe mir es natürlich eingetragen.
Ja, super. Ihr Lieben.
Super.
Ja, Mario, vielen lieben Dank.
Ich danke dir.
Ja, Baum. Und ja, wir sehen uns, wie gesagt, in 4 Wochen.
Was? Was Neues, pass auf. Kartoffel.
Pommes. Ja, den kannte ich schon. Okay. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.